Tiere, schlechte Tiere. Ein Podcast aus dem Medienhaus Mein Echo zusammen mit dem Tierschutzverein Aschaffenburg und Umgebung e.V.
Willkommen zur neuen Folge von Gute Tiere, schlechte Tiere. Heute mit mir, ja, Esel nennt sich selbst zuerst, Chrissy und Lukas. Hallo.
Hi. Hallo.
Wir haben heute ein Thema, über das wir uns jetzt länger vorbereitet haben, weil es euch ja sehr auf dem Herzen liegt, wie ich rausgehört habe, und zwar Auslandstierschutz. Ich beginne jetzt mal mit einer ganz einfachen Frage. Was ist Auslandstierschutz erstmal? Das ist ja ein ganz abstruses Wort.
Ich würde sagen, genauso abstrus, wie es klingt, ist es auch ganz schwer zu fassen. Auslandstierschutz ist erstmal einfach nur Tierschutz im Ausland. Ob das jetzt bedeutet, dass man dort Tiere sichert und die vermittelt, ob das jetzt nach Deutschland ist oder innerhalb des Landes, ob man sie nur einfängt und kastriert bei Straßenhunden, bei Straßenkatzen oder ob sich vielleicht auch gar nicht auf Katzen und Hunde beschränkt, sondern auch Kleintiere, verschiedene Züchter dort versucht, den Tierschutz voranzutreiben, so mit den Zuchtanlagen, mit Viehzucht und Co. Ja, letztendlich das Gleiche wie in Deutschland, nur halt im Ausland.
Ja gut, und also es gibt im Ausland auch Tierschutz, das ist jetzt eine sehr überraschende Nachricht. Ja, ist, und warum beschäftigt so uns, warum sollte uns das beschäftigen?
Naja, ich würde
wir können ja machen, was sie wollen, also das ist ja der Herr Tierschutz und wir haben unseren und jeder hat so...
Genau, ja. Ist so schön, so gut und ich würde sagen, ab dem Moment, wo es Schnittpunkte gibt, dann betrifft es eben auch uns. Also wenn zum Beispiel eben Tiere gesichert werden und nach Deutschland gebracht werden, dann sind es Arbeiten, die entweder sogar wir selbst durchführen, die deutschen Tierheime, die deutschen Tierschutzvereine, Tiere, mit denen wir vielleicht früher oder später mal konfrontiert werden, oder auch so Sachen wie die Krankheiten, die sich mit hierher bringen, auf die wir uns vorbereiten müssen, was wir testen müssen, was wir für Abgabetiere haben, woher die kommen und was wir da eben einfach Besonderheiten haben, die wir beachten müssen.
Also den Klassiker, den man ja am häufigsten sieht, ist irgendwie im Internet so, Notfall, Tötungsstation, Rumänien muss dringend raus.
Genau.
Was passiert da dann?
Ich glaube wahrscheinlich ich gar sagen, nicht. Das ist, ich wollte gerade sagen, das ist jetzt sehr spezifisch, da muss man gucken, was da passiert. Ne? Also da gibt es viele Ursprünge von solchen Posts, da gibt es viele Vereine, die sowas posten. Das ist jetzt was, das so hart, das klingt uns jetzt nicht so betrifft. Ja. Aber es gibt halt eben Vereine, die dort agieren, da gibt es Leute, die dort agieren, weil Auslandstierschutz gibt es nun mal, weil halt die Tiere in anderen Ländern nicht so eine Lobby haben, wie sie bei uns haben, beziehungsweise dort auch einfach ganz andere Massen sind, ne? Straßentiere.
Okay, also Stichwort. Wir reden jetzt demnach in dem Fall von Deutschen, die im Ausland quasi Tierschutz. Jetzt betrifft es uns ja dann doch, weil davor hatten wir ja gesagt, so geht uns nichts an, aber wir reden jetzt ja quasi von Deutschen, die beschließen aus Gründen, warum auch immer, sie wollen in Rumänien Hunden helfen, weil die es dort halt vielleicht nicht so gut haben. Spanien nennt man sehr oft, generell Südeuropa. Jetzt müssen die Tiere ja erstmal nach Deutschland. Unsere erste Hündin, die kam über Rumänien, Rumänien war es, über einen italienischen Verein, ich lerne es irgendwann in diesem Podcast noch, in Odenwald. Weil die im Odenwald arbeiten mit denen in Italien zusammen. Die in Italien werden von irgendeiner alten Gräfin gesponsert, das ist richtig wild, und holen Tiere aus Rumänien raus. So. Dann war sie schlussendlich in Deutschland. Passiert das in ähnlicher Weise hier auch?
Ja, im Endeffekt schon. Also es gibt verschiedene Institutionen, die Tiere hierher bringen. Ob das jetzt eine Privatperson ist, ein eingetragener Verein, eine Vereinigung von irgendwelchen Leuten oder einfach super motivierte. Also ich muss ganz ehrlich sagen, wäre ich dort im Urlaub und würde da irgendein Tier auf der Straße finden, ich könnte nicht die Augen zumachen und weggehen, dann bin ich auch falsch hier im Job. Mhm. Ich würde mit Sicherheit auch alles dafür tun, damit es dem Tier gut geht. Somit meinen größten Respekt vor allen, die das alltäglich dort können oder ganz oft im Jahr dorthin fahren und sonst was. Wichtig ist halt immer so ein bisschen, wie es gemacht ist, wie bei allem.
Aber ich kann ja, wenn ich jetzt, nehmen wir mal an, ich fahre wirklich, warum auch immer, mal irgendwann nach Rumänien in Urlaub. Mir ist irgendwie so ein bisschen nach Siebenbürgen und Dracula und hoffentlich bin ich geografisch überhaupt richtig.
Glaube nicht.
Ich glaube auch nicht. Aber gut, dann begegnet mir dort der Hund schlechthin. Ich kann ihn ja nicht einfach mitnehmen.
Nee, ist ein bisschen schwierig. Einerseits gibt es dort natürlich genauso Gesetze mit Fundrecht und Co. Andererseits aber auch die Einreisebestimmungen in Deutschland oder vielleicht auch die Zwischenländer, durch die man einfach nur durchreisen tut. Also da gibt es bestimmte Krankheiten, die getestet sein müssen, bestimmte Impfungen, die gemacht werden müssen. Das ist alles gar nicht so einfach, da muss man sich dann schon sehr genau im Einzelfall informieren. Und das ist aber zum Beispiel schon mal ein Punkt, wo eben die Guten rausstechen, die eben genau das alles ganz penibel machen, die da ganz vorsichtig sind, alle perfekten Dokumente haben und da einfach mit ganz offenen Karten spielen und arbeiten. Und denen es auch wichtig ist, eben kein super krankes Tier nach Deutschland zu schaffen, das hier letztendlich ein Risiko sein könnte.
So, jetzt sagst du, es gibt die Guten. Dann gibt es gemäß dem Western noch die Bösen und den Hässlichen. So, was machen die Nicht-Guten falsch?
Ja, also ich wollte gerade sagen,
oder falsch. Was machen die Nicht-Guten nicht?
Ich wollte gerade sagen, also es gibt da ganz viele verschiedene Punkte, wo es schief gehen kann. Ne? Fangen wir an, wir hatten es jetzt eigentlich nur von dem Medizinischen, dass die Kerle eben nicht abgeklärt ist, nicht abgeklärt sind, dass man vielleicht auch aus blinden Aktionismus was mitgenommen hat, dem es halt eben einfach nicht so gut geht. Das ist so die eine Geschichte. Wir haben immer wieder mit der Verhaltensgeschichte ein Problem, wobei da können wir dann später drauf zurückkommen, auf wie wird das Tier hierher vermittelt. Aber prinzipiell, wenn ich einen Hund aus dem Ausland bekomme, sollte zumindest medizinisch klar sein, der Kerl ist auf entsprechende Reisekrankheiten getestet und geimpft und hat Traces.
Ja, also man kann es auch so ein bisschen anders formulieren, ganz egal, woher ich ein Tier hole, ob ich jetzt zu einem Züchter gehe, ob ich ein deutsches Tierheim besuche, eine deutsche Privatperson, die sich im Tierschutz engagiert oder eben einen Verein, der aus dem Ausland importiert. Bei allen ist es einfach wichtig, dass die mit voll offenen Karten spielen, dass die Tiere zurücknehmen, dass die Tiere nicht einfach nur weghaben wollen, dass das nicht nur um Zahlen geht, um gerettet geht, um ein Foto geht, sondern dass da halt einfach immer noch jedes Tier ganz individuell begutachtet wird, die Leute die Chance haben, es kennenzulernen, auch die Chance haben können, Nein zu sagen. Also nur weil ich einen Hund möchte, muss ich nicht mit genau dem, der da irgendwie zur Verfügung steht, glücklich sein. Die einen wollen einen Border Collie, die anderen wollen einen Mischling und die einen wollen einen Volker und Kimchi.
Ja, beides ist
würde ich auch niemals haben wollen. Also,
kannst du nicht sagen, er sitzt hier.
Jetzt habe ich keine Ahnung von Hunden und sehe im Netz, bevorzugt wahrscheinlich auf Facebook, weil es irgendwie mal wieder einer teilt, weil auf Facebook viele Leute viele Sachen teilen, ohne wenig zu denken, ohne viel zu denken. Da kriege ich dann so eine Anzeige reingespült und mein Herz bricht. Und jetzt setze ich mich mit der Orga in Verbindung. Und jetzt habe ich ja keine Möglichkeit, einfach mal zum Beispiel nach Rumänien zu fahren, zumindest in der Regel nicht, um mir den Hund anzugucken. Die sagen dann aber gleich, ja, das passt, wir wollen den jetzt hier, wir bringen den sofort rüber und so fort. Und dann merke ich irgendwie so ein bisschen, ich werde skeptisch und so. Woran erkenne ich dann jetzt wirklich eine gute und eine weniger gute? Ihr hattet jetzt schon gesagt, die Impfung muss drin sein, also das müssen alle Papiere müssen lückenlos dokumentiert sein. Man darf auch nichts irgendwie Falsches über den Hund erzählen. Also der Schäfer auf dem Foto ist dann auf einmal ein Dackel oder schlimmer umgekehrt. Aber was gibt es da noch für Punkte, wo ein Laie quasi wirklich erkennen kann, hier bin ich an der richtigen Organisation, die sich auch wirklich drum kümmert?
Also prinzipiell mit ihnen einfach offen sprechen. Ne? Was ist denn, wenn das doch nicht funktioniert, wenn das nicht klappt? Es ist immer so ein bisschen die Sache, man hat oft bei so Texten, weil die Situationen wirklich dramatisch sind im Ausland, das muss man ehrlich sagen, hat man es ganz oft, dass viel Text einfach nur darum geht, wie schlimm alles ist. Mhm. Und dann so ein Einzeiler, nett, lieb, kinderfreundlich, keine Ahnung. So, dass man wirklich mit denen redet, wie, was ist denn so die Einschätzung von dem Hund und was ist denn, wenn es schief geht? Weil es ist doch immer wieder, selbst wenn Vereine gute Leute da unten haben, die die Hunde gut einschätzen können, die wirklich den Hund kennen und sagen, hey, der wirkt soweit ganz cool, dass es doch nicht immer, aber doch immer mal und immer wieder vorkommt, dass der Kerl, der vorher im Shelter mit 50 Hunden in seinem Zwinger gesessen hat, da natürlich verträglich war, weil wer unverträglich ist, wird halt von den anderen Hunden im Worst Case platt gemacht, ne? Dann jetzt hier in Deutschland sitzt und sagt, ich habe ein eigenes Bett, das ist orthopädisch, ich krieg dreimal am Tag was zu essen und wenn ich sage, kraul mich, dann krault die mich, dass man da auch einfach offen spricht, hey, was ist denn, wenn es nicht gut geht? Und dass da halt auch eben die Option ist, naja, wir haben Notfallpflegestellen, wir können den zurücknehmen.
Mhm. Also quasi schon mal von vornherein Organisationen meiden, die sagen, wir nehmen den Hund nicht zurück oder die diese Möglichkeit auf Nachfrage nicht anbieten.
Die auch hysterisch werden, wenn man sagt, ah, du kannst den doch nicht austesten wie Schuhe und zurückbringen. So, ne? Das will man ja nicht. Aber man muss halt wissen, was ist denn, wenn es doch nicht passt.
Und da sind wir aber an dem Punkt, wie das Kennenlernen abläuft. Wird aus dem Ausland direkt nach Deutschland importiert und in die neue Familie gesteckt, dann hat ja auch der Verein letztendlich gar nicht wirklich die Chance, außer er ist wirklich ganz direkt und selbst vor Ort, den Hund kennenzulernen und da eine gesicherte Aussage zu treffen. Trotzdem haben die Leute den auch noch nie kennengelernt. Wenn bei uns in einem deutschen Tierheim in Aschaffenburg jemand einen Hund sucht und einen Hund von uns haben möchte, dann lernt er den Hund hier kennen. Der geht mit dem Gassi, man probiert das. Und uns ist super wichtig, den Leuten klarzumachen, uns ist der Hund richtig wichtig oder auch die Katze. Wir nehmen die immer wieder zurück. Das ist, also unser persönlicher Horror ist, wenn wir irgendwann erfahren, dass es einem unserer vermittelten Tiere nicht gut geht und wir wollen sie wieder haben. Wir wollen sie wirklich. Wir möchten, dass wir sie haben. Wir möchten, dass wir wissen, dass es ihnen gut geht. Ja. Und da gibt es halt Vereine, Züchter, Vermehrer, wie auch immer, die halt dann die Augen verschließen, einfach nur froh sind über das Geld, über die Zahlen, die sie geknackt haben.
Oder er ist ja in Deutschland. Damit ist er ja wesentlich sicherer als im Herkunftsland. Ja. So.
Und damit ist die Chose gegessen. So. Mhm. Und das ist halt blöd. Also da braucht man aber, ich denke, da spielt das Bauchgefühl eine ganz große Rolle auch. Einfach mit den Leuten auf einer Ebene sein, einen Ansprechpartner haben, wissen, dass die erreichbar sind, dass die wahrheitsgemäß antworten und dass die bei Problemen da sind.
Und wichtig, so das habe ich mal, als ich so mit Auslandstierschutz privat damals viel Kontakt hatte, da hatten wir eine Vorsitzende von einem Verein, wo wir einen Hund hergeholt haben, die hat immer gesagt, du machst Tierschutz 50% mit dem Herzen, aber 50% mit dem Verstand. Mhm. Dass da einfach auch Emotionen sind wichtig in der Situation. Das wäre schlimm, wenn man sie nicht hätte. Aber dass man die rosa-rote Brille auch mal vielleicht abnimmt und sich wirklich kurz verinnerlicht, ist denn das wirklich das, was ich will, der Hund?
Kann ich auch einfach sagen, ich brauche weitere Informationen in Form beispielsweise von Videos, von Bildern. Genau. Das ist ja heute relativ einfach herstellbar, damit ich das dann zumindest so ein bisschen einschätzen kann. Zeigt mir, wie er sich im Rudel verhält, wie er an der Leine geht. Und da kann ich ja schon abschätzen, ist er leinenführig oder nicht.
Und auch wie viel Zeit hat man denn wirklich, um sich mit so einem Hund zu befassen dort unten, ne? Oder wo auch immer, das ist doch mit der Katze.
Das ist ein schöner Punkt, weil manchmal sind es ja nicht mal nur die Vereine oder die Tierheime, die das Problem sind, sondern manchmal auch die Leute, die die Tiere übernehmen und halt völlig blauäugig drangehen. Ja. Also hat ein Hund in Rumänien jahrelang auf der Straße gewohnt und ist aber eingeschätzt worden, ein kompetenter Mensch sagt, der ist für das Leben in einem deutschen Haushalt gemacht, das würde funktionieren, bedeutet es trotzdem nicht, dass die ankommen und sagen, ja, Spülmaschine, gar kein Problem, Staubsaugen, mach nur, Bürsten, auch kein Ding. Das funktioniert nicht. Ja. Das sind trotzdem immer noch Straßenhunde. Das ist ja genauso wie mit den deutschen verwilderten Hauskatzen. Ja. Die freuen sich nicht, wenn wir Tierpfleger kommen. Die finden uns die meiste Zeit einfach nur richtig
schlecht.
Schlecht, genau. Die finden uns schlecht. Ja. Die möchten nicht mit uns kooperieren. Und da sind auch die Leute gefragt, ein bisschen was zu tun, ein bisschen was nachzufragen. Mhm. Und im Idealfall bietet aber halt die Organisation, die vermittelt hat, genau das auch an. Feedback, was solltet ihr tun, was ist wichtig und sonst was. Und nicht nur hier bitte.
Ja.
Ist denn die, ich sag's mal salopp, Resozialisierung von einem Straßenhund sehr schwer? Weil er hat auf der Straße gelebt, er hat gelernt, sich durchzusetzen, er hat höchstwahrscheinlich einen territorialen bei Futter.
Ja, muss nicht. Nicht jeder Hund, der auf der Straße, ich wollte gerade sagen, also nee, muss nicht. Nicht jeder Hund, der auf der Straße lebt, ist der große, krasse Rocker, so blöd es klingt. Ne? Also da gibt es genauso wie auch in einem deutschen Tierheim oder Züchter oder Vermehrer oder wo auch immer wir sind, eine ganz breite Palette an Hunden und auch ganz viele ganz tolle Hunde, die wirklich sehr, sehr, sehr leichtführig sind, die das wirklich toll machen, die jung, unbedarft sind und kommen in den Haushalt und sagen, jetzt bin ich hier. Also da gibt es wirklich eine ganz breite Palette.
Okay.
Und ja.
Nehmen wir mal den Worst Case an, das Kind fällt jetzt mal richtig fett in den Brunnen. Blauäugig, bei der falschen Organisation, Hund kommt, Staubsauger geht das erste Mal an, Hund zerlegt die Couch. Hund wird nicht zurückgenommen, was jetzt?
Bildes Beispiel.
Die Couch ist noch besser als der Mensch.
Ja. Fangen wir das als erstes.
Okay.
Ja. Ja, gibt es ganz viele verschiedene Wege. Ist immer wieder Thema tatsächlich. Also gerade wenn es von unseriöser Stelle der Hund kam, er kann nicht zurückgenommen werden. da gibt es ganz viel auch unterschiedliche Meinungen, so blöd es klingt.
Ich glaube, der Konsens von den meisten deutschen Tierheimen so ist eigentlich, was du vermittelst, nimmst du zurück.
Ja.
Ob du jetzt ein Tierheim bist, ob du ein Züchter bist, ob du eine Privatperson bist, ob du ein Auslandsverein bist.
Im Worst Case du nimmst zahlst du zurück, Pension.
Im Worst Case zahlst du Pension. Eben, also ich glaube, nee, ich weiß nicht, wann wir das letzte Mal einen Hund oder ein Tier abgelehnt hätten, was wir vermittelt haben. Das passiert nicht. Egal wie voll wir sind, egal was irgendwie los ist, wir finden für unsere Tiere immer einen Platz, weil da halt auch wieder so das Emotionale dran hängt.
Ja.
Da sollten die 50% Herz bei uns dann wieder ankicken. Die
51 vielleicht.
Die sind aber halt auch schwierig irgendwie zu nutzen, wenn man im Jahr Massen verbreitet.
Ja.
Also
ja, oder halt auch kein Polster und kein Feedback hat. Also ne, wenn man halt wirklich das als sehr motivierte kleine Privatperson macht, verstehe ich, dass das dann auch schwierig ist, wenn der Hund, den ich gesagt bekommen habe, den habe ich vermittelt, habe den selber vielleicht gar nicht groß kennengelernt, habe gesagt, komm, der ist toll, vermittel den in der Familie und dort wird er wirklich gefährlich und ich habe selber auch Kinder und Hunde zu Hause. Und dass es dann als Privatperson schwierig wird, auch eine Pension dauerhaft für so einen Hund zu zahlen, wird schwierig.
Ja. Und allen voran hat man ja im Idealfall, wenn man jetzt ein guter Verein ist, seine Stellen dort, seine Gebäude vielleicht sogar dort, seine Angestellten dort, kann dort die Tiere sammeln, retten, angucken, durchchecken, so wie wir hier mit den Straßenkatzen auch umgehen. Die werden auch eingefangen, wir kastrieren die, wir checken die durch und entscheiden dann hier vor Ort, sind das Tiere, die in die Vermittlung gehen, sind es Tiere, die wieder an eine Futterstelle gehen. Und genauso müsste das dort oder muss das dort auch funktionieren. Und wenn das der Fall ist, wenn da auch Tiere einfach kastriert und wieder rausgelassen werden, die das wollen, wenn es ein Hund ist, der seit Jahrzehnten auf der Straße gelebt hat und da einfach glücklich ist, dann ist das eine richtig super Sache. Ja, das ist ein alter Hund, das stimmt auch. Aber da gibt es ja auch der Deutsche Tierschutzbund. Ja. Die haben ja auch Tierheime in Odessa und sonst wo, betreuen dort die Tiere vor Ort. Da sind Leute und Fachpersonal, die die Tiere einschätzen können, die entscheiden können, wie geht's weiter. Und können dann eben aber auch schon so ein bisschen vorbereiten auf hier. Und
sind dann ja auch wirklich tolle Stellen. Also,
und sind dann wirklich tolle Stellen.
Man hat es immer wieder, dass Leute sagen, ich habe mir jetzt einen Hund aus Rumänien kommen lassen, weil ihr habt ja nur schwierige, ihr habt ja nur gefährliche, ihr habt ja nur große. Und ja, gibt Zeiten, da ist das so. Also wir haben seltenst, dass, ich sag mal, in der Woche 5 Familien kommen können und sagen, wir hätten gerne als Anfänger einen Hund. Das können wir nicht so oft bedienen. Und dann kann so ein Hund auch das Richtige sein, wenn es halt richtig gemacht wird. Mhm. Und dann ist es wichtig, dass man halt zur entsprechenden Stelle geht, zu einem Tierheim, wo die sitzen. Oder
kommen zu euch Personen, die einen Auslandstierschutzhund haben und dann mit's merken, okay, wir kommen gar nicht mit dem klar?
Ja, also wir haben eine Zeit lang halb witzelnd, halb ernst und halb traurig, gut, da sind wir bei 3 Hälften, gesagt, unser Tierheim besteht aus eigentlich 3 Sorten Hund. Herdenschützer, Schäferhunde und ähnliche. Und das dritte sind Auslandstierschutzhunde. Mhm. Und manche sind mehreres davon. Und wir holen aktiv nicht rein. Also wir haben, ich glaube, wie gesagt, wirklich mindestens ein Drittel, wenn nicht sogar mehr, sind aus Rumänien, Griechenland, Ungarn, Bulgarien, wirklich.
Okay.
Aber wir haben die nicht rübergeholt. Und das sind seltenst Hunde, die wir aus einem anderen Tierheim übernommen haben, sondern Hunde von Privatpersonen, wo der Verein nicht zurücknehmen kann.
Also
wir
haben passiert auch, das ja schon demnach recht häufig. Ihr habt jetzt aktuell doch so einen Hundebestand von Pi mal Daumen 40, 45, also wären das 15 Hunde.
Ja.
Das heißt, 15 Hunde sind wirklich auf Vereine reingefallen.
Aber auch tolle. Also wir müssen sagen, ganz großes Kompliment. Unsere Tofu kommt von einem Verein, der steht seit Jahren für diesen Hund gerade. Ja. Die saß schon 2 Jahre in einem anderen Tierheim, die sitzt 2 Jahre hier. Da war noch vom selben Verein ein Rüde dabei. Die haben für beide Hunde Patenschaft übernommen. Mhm. Und als der Rüde ausgezogen ist, haben gesagt, gut, dann geht der ganze Betrag für Tofu jetzt rein.
Sehr nett.
Das ist fantastisch.
Ja. Aber es gibt auch Heime, du hattest ja gesagt, ihr arbeitet quasi nicht zusammen mit Auslandstierschützern, um Aktivtiere reinzuholen, aber es gibt auch Heime, die das tun. Beispielsweise da, wo wir jetzt Cherry her hatten.
Genau.
Ja.
Also gibt es einige, die das tun. Einfach auch aus dem Grund, dass man ja doch auch froh ist, wenn man mal einen Familienhund hat, der vermittelt werden kann. Weil man auch einfach glücklich ist, wenn man Tieren im Ausland helfen kann. Also jetzt mal ganz ehrlich, das ist ja auch einfach nur toll. Wie gesagt, wäre ich dort, ich würde nicht vorbeifahren. Geht gar nicht. Ich würde auch einpacken und überlegen, was ich mitmachen soll. Ja.
Für die eigene Gruppe ist es auch toll.
Für die eigene Gruppe.
Wenn man da so einen Grundbestand hat, immer wieder aus Hunden, die ihr Leben lang schon in einem Shelter leben, das macht richtig Spaß, die zu vergesellschaften. Da kann man so 3-4 Klopper dazuhauen. Das funktioniert gut.
Nur in Aschaffenburg nehmen sie lieber Kangals und Schäfer und alles, was irgendwie mega problematisch ist.
Weil wir halt eben den Platz leider nicht haben. So, weil wir halt...
Wir haben einerseits keine Quarantänezulassung für Auslandstiere. Das heißt also, wir dürfen sie nicht aktiv herholen, weil wir einfach gebäudetechnisch nicht dafür ausgelegt sind. Weil wir aber auch einfach so in der letzten Zeit selbst festgelegt haben, wir sind ganz glücklich damit, einfach den Leuten hier vor Ort zu helfen oder den Tieren auch. Jetzt mal, je nachdem, die Situation macht sie abhängig, für wen man sich da eher einsetzt. Und ja, dann da einfach guckt. Ja. Damit sind wir gut ausgelastet. Ja. Wir haben aktuell keinen Bedarf, noch mehr Tiere hier zu haben.
Was den Teil mit den Impfungen betrifft, da kann ich ja als Anfänger auch nicht wirklich irgendwie großartig was damit anfangen. Wo finde ich Informationen, welche Impfungen ein Hund, der jetzt beispielsweise, bleiben wir einfach bei Rumänien, weil er muss ja dann auch durch mehrere Länder und da braucht er ja dann auch wieder Infos. Ich kenne das nur, wenn man nach Dänemark fährt, muss man, glaube ich, irgendwie zig Sachen vorweisen. Wenn man nach Österreich fährt, muss der Hund ein Mauli dabei haben und lauter so Sachen. Wo kriege ich das raus? Wo finde ich da Infos?
Im Internet. Im großen, weiten Internet. Und da auch wirklich sich reinlesen und halt die Leute wirklich ganz offen löchern. Ja. Ey, wie sieht es denn aus? Wurde er getestet auf Herzwimmer, auf Leishmaniose? Da wirklich ganz offensiv fragen.
Es ist ganz einfach, da gibt es von Bundesämtern die entsprechenden Dokumente. Also Einreisebestimmungen, Hund, Deutschland. Und dann hat man es für ganz schlaue und für ganz dumme erklärt.
Wir machen jetzt keine Werbung für eine spezifische Suchmaschine. Ihr könnt auch ChatGPT nehmen und euch einen Roman schreiben lassen.
DuckDuckGo.
Oder irgendwie sowas. Oder DuckDuckGo.
Wenn wir Werbung machen, nur für Ecosia.
Ja, Ecosia, ich wollte gerade Bäume pflanzen.
Dann ist der Hund da. Macht dann erstmal einen Gang zum Tierarzt Sinn als erstes.
Auf jeden Fall.
Ja.
Auf jeden Fall. Immer. Ja. Letztendlich auch mit einem Hund aus dem Tierheim macht einen Gang zum Tierarzt Sinn. Einfach schon allein aus Trainingszwecken.
Ja, und allein schon, hey, mein lieber Tierarzt, wir sind gute Freunde, hier ist mein Hund einmal in gesund, im besten Fall, ne? Dass der auch einfach das Kerlchen schon mal kennengelernt hat.
Kimchi war noch nie beim Tierarzt. Nein, stimmt nicht.
Also wahrscheinlich,
er ist bei unserer Ärztin vorstellig geworden.
Ja, wahrscheinlich, weil er auch nicht wollte.
Nee, das stimmt nicht.
Kimchi, willst du jetzt was essen oder zum Tierarzt?
Nein, sie macht das wirklich sehr herrlich. Sie gewöhnt schwierige Hunde erstmal per Anfüttern an die Praxis. Also die ersten 3 Termine sind wirklich nur, der Hund kommt jetzt mal vorbei. Und mittlerweile ist es so weit.
Ja, super.
Wir fahren an der Praxis vorbei und die beiden Hunde erkennen das und wollen rausspringen.
Ja, fantastisch.
Also, das ist richtig. Also man muss sich halt Zeit lassen.
Ja.
So, was kostet mich jetzt das, wenn ich jetzt erstmal meinen Auslandshund, weil das ist ja auch ein Faktor, durchchecken lasse, der braucht ja höchstwahrscheinlich Blut, der braucht...
Nur wenn der Verein das vorher nicht gemacht hat. Also prinzipiell sollte man mit einem Hund, der aus dem Ausland kommt, das einmal im Jahr machen. Da gibt es Krankheiten, die eine relativ lange Inkubationszeit haben. Aber jetzt angenommen, dein Verein oder der Ort, wo du den Hund her hast, hat das nicht gemacht, dann bist du da mehrere hundert Euro los.
Okay.
Im schlimmsten Fall. Gerade wenn dann auch was Positives rauskommt.
Ja.
Und hast im Worst Case nach 10 Monaten einen toten Hund.
Ja. Passiert sowas?
Ist mir passiert.
Echt?
Ja, mein erster eigener Hund war ein griechischer Straßenhund mit Herzwimmern. Und er ist lange her, da gab es noch nicht so die Medikamente hier in Deutschland. Wir haben aus Griechenland Medikamente geschickt bekommen und nach 10 Monaten hatte der Nierenversagen und war tot.
Hui.
Ja. Also passiert. Ne?
Okay.
Ja.
Man hat ja auch immer noch ein Tierschutztier, das muss man ja auch nochmal ganz ehrlich sagen. Also man hat ein Tier mit einer Vergangenheit, die man nicht genau weiß. Man weiß nie, wie die Vorbesitzer damit umgegangen sind. Keine Ahnung, habe ich ein Auto gekauft, ich weiß nicht, wie die Kupplung genau aussieht, wie der da geschaltet hat. Und so ist es ja letztendlich da nicht anders. Wann war der das letzte Mal beim Tierarzt? Wann ist da ein Blutbild mal gemacht worden? Wenn ich mit 2 Jahren schon anfange, Blutbilder zu machen, was ja eigentlich nicht verkehrt ist, dann weiß ich ja da schon, die Niere, die macht vielleicht schon ein bisschen, obwohl 2-Jährige Hund, man fängt halt schon mal an, so ein bisschen entgegenzusteuern. Hat man das da nicht gemacht, dann ist die natürlich mit 10 Jahren bedeutend schlechter.
Kostet ein Hund aus dem Ausland überhaupt Geld? Oder sind die Orgas froh, wenn die den irgendwie rüberschaffen können? Oder wie läuft das ab? Weil die müssen sich ja auch finanzieren. Also die können ja nicht umsonst abgeben.
Das kommt mal auf die Orga drauf an, würde ich sagen, wie viel.
Ja.
Grundsätzlich schon allein der Transport kostet ja super viel. Und die leben ja auch nicht von Luft und Liebe. Also, muss man auch nochmal dazu sagen, wir haben es ja vorhin schon so ein bisschen angeschnitten, ein guter Verein packt ja nicht irgendwo da Tiere ein und schifft sie nach Deutschland, sondern der macht ja auch vor Ort was.
Ja.
Der guckt die sich vor Ort schon an, der hat da Leute, der macht da Kastrationsprojekte, entwurmt da, der kümmert sich da drum. Dem ist ja nicht nur das Einzeltier, das als das den Luxus bekommt, nach Deutschland zu kommen, sondern der will ja eigentlich dort was bewirken und darum geht's ja auch.
Ja. Aber wird sich da dann überhaupt langfristig was ändern? Weil die Situation ist ja schon nicht erst seit gestern in vielen Ländern sehr schlecht für Tiere.
Das ist auch immer wieder diese Diskussion so von wegen, ne, einretten bringt ja nichts, man muss das ganze Ding angehen. Da müsste man aber in diesen Ländern in die Politik gehen und das machen viele Leute. Aber das ist halt echt...
Abgesehen mal ganz ehrlich, es gibt diesen komischen Spruch mit dem Seestern und dem Typ, der am Strand entlang läuft. Der ganze Strand ist voll mit Seesternen und ein Mann läuft entlang und sammelt die Seesterne und wirft sie zurück ins Meer. Und dann sagt irgendein Kind oder sowas, siehst du nicht, das sind Abermillionen, du wirst niemals fertig. Und dann meint der Mann nur irgendwie, ja, ich weiß, aber für den einen Seestern, für den endet das die Welt. Ganz kitschig, ich weiß, ganz gruselig, muss selbst ein bisschen, aber es ist ja trotzdem richtig. Also, ja. Was gibt es denn Besseres oder wie kann einem das Herz mehr aufgehen, wenn ein Hund auf dem Sofa liegt?
Ja.
Also das ist doch einfach wundervoll. Und wenn ich mir dann denke, die wären gerade eigentlich in der Ukraine im Kriegsgebiet gewesen oder hätten sich in Spanien um Futter prügeln müssen.
Wäre in der Tötung gewesen, wäre tot.
Oder in der Tötung gewesen.
Ja gut, Kriegsgebiet Hunde ist ja noch eine ganz andere Baustelle. Da sind ja in den letzten Monaten auch sehr, sehr viele gekommen. Ja. Also das kriege ich auch immer wieder über die Praxis mit, eben, dass da auch sehr viele Hunde aus gerade Fluchtgebieten hier landen.
Ja.
Aber bei euch bislang noch nicht, oder?
Nee, wir haben tatsächlich noch keine.
Wir hatten keine, also wir hatten, tatsächlich hatten wir keine. Wir hatten nur Leute, die gesagt haben, wir können aufnehmen und Leute, die mit Hund geflohen sind und den dann nicht mitnehmen konnten in die Unterkunft und haben da vermittelt im Grunde.
Genau.
Aber ansonsten hatten wir keine, sind aber mit einigen Tierheimen befreundet, die viele hatten.
Man darf den Hund nicht in die Unterkunft mit?
Das kam auf
die Unterkunft
an.
Okay, kommt auf die Unterkunft an, ja. Okay, und dann wird halt Vermittlungshilfe gemacht.
Genau.
Also ein Argument, was man ja auch gerne hört, wenn gegen den Auslandstierschutz argumentiert wird, ja, Argument, ist, dass der Hund ja dann in einem Heim hier einen Platz wegnimmt, wo sonst ein Hund hinkommen könnte, der eben, was weiß ich, von um die Ecke Probleme macht.
Ja, sind Punkte, die man hört. Da kommt es halt auch echt ganz stark drauf an. Also es gibt Tierheime, die holen Hunde aus dem Ausland und sagen, aber das mache ich nur, solange ich auch jeden Hund hier aufnehmen kann. Und um Gottes Willen, es gibt auch den Punkt, dass es vielleicht halt auch leider nicht so ist, dass Hunde hier vor Ort abgelehnt werden von Tierheimen. Und
also es gibt auf jeden Fall auch deutsche Tierheime, die Hunde hier ablehnen, aber auch Hunde aus dem Ausland aufnehmen. Da muss man aber auch dann einfach den Einzelfall mal ganz genau angucken. Mhm. Haben die sich einfach übernommen, zu viele Hunde aus dem Ausland geholt? Haben die da gerade ein Projekt am Laufen?
Haben die überhaupt Kapazitäten für einen problematischen Hund?
Für einen problematischen Hund, genau. Mhm. Oder ist es eine gesundheitliche Sache? Also man muss als Tierheim ja, wir arbeiten von Spendengeldern, wir arbeiten von sonst Erbschaften und wir verdienen ja kein Geld. Wir sind ja einfach, wir müssen auch manchmal gucken, wo können wir die Plätze wie belegen, wie können wir die Plätze verwenden. Wir haben aktuell Hunde da, da sind so viele dabei, wo wir sagen, die müssen wir wahrscheinlich über Jahre hier haben, trainieren und versorgen. Die bringen nichts, die kosten nur. Also klar, die machen Spaß, die leben und jetzt mal nur vom finanziellen Aspekt, die kosten richtig viel Geld.
Ja.
Wir haben aktuell 5 Tierpfleger im Hundebereich, die jeden Tag die Hunde händeln, trainieren und sonst was. Da ist das Futter, das kann man unter den Tisch kehren, das Personal und der Tierarzt, das sind Unsummen.
Und so ein problematischer Hund, keine Ahnung, ein Jahr sitzt, könnten 5 nette sein,
eben.
So, die durchgelaufen sind.
Oder auch ein problematischer Hund muss vielleicht einfach viel öfter einzeln sitzen, belegt einen kompletten Platz, muss ganz regelmäßig in die Gruppen integriert werden, muss trainiert werden und sonst was. Und hat man einen gut sozialisierten Hund aus dem Ausland, dann macht man eine ganz entspannte, nette Sechsergruppe. Man hat total viel zum Sehen, man kann den Azubis was beibringen, man kann üben, man kann vermitteln, man hat Leute im Tierheim, man kann Spenden generieren. Das ist ja ja alles eine viel größere Sache. Also per se würde ich jetzt erstmal keinen Vorwurf machen, wenn er sagt, ich kann den Hund jetzt nicht aufnehmen. Wir haben auch eine Kapazitätsgrenze und über die können wir nicht drüber gehen. Mhm. Das funktioniert nicht. Und trotzdem kann über diese Kapazitätsgrenze trotzdem mal der ein oder andere nett sozialisierte Hund kommen, weil der einfach in Gruppen sein kann, weil der dann de facto gar nicht so viel Arbeit macht.
Ja, jetzt haben wir viel über negative Aspekte gesprochen. Wir müssen auch mal einen positiven herausstellen.
Gibt es? Naja, positiv ist jedes gerettet.
Ja, gut, nein, aber ich meine über negative Aspekte in der Vermittlung und in allem, worauf man achten muss. Gibt es jemanden, wo ihr sagen könntet, da arbeitet ihr zusammen und habt gute Erfahrungen gemacht?
Ja. Einige. Also einige viele. Die kann man auch dann wieder alle gar nicht so aufzählen. Ich denke mal, ein ganz großer Verein ist die Notpfote, mit der ich ja auch dann doch mehr Kontakt noch hatte. Mit der Notpfote arbeiten wir zusammen in Bezug auf die Hühner und sowas. Und die holen.
Warum heißen die Notpfote und
Hühner? Ja, Notklaue machen sie
das
auch.
Das ist ein Fehler im System, muss man mal sagen. Die einfach auch, die fahren ganz aktiv dahin in die Gebiete, wo irgendwie Probleme sind und gucken sich da vor Ort um und versorgen die Tiere und bringen sie mit hierher. Ja. Es gibt verschiedene Tierheime, die das machen, Koblenz, Bonn und Co., die so arbeiten und das ist alles fein.
Ja.
Aber bei all den positiven Punkten hattet ihr auch schon Fälle, wo es dann halt doch nicht geklappt hat.
Jo, oft.
Was passiert dann? Was sind so die häufigsten Sachen außer Krankheiten, die passieren können? Verhaltensauffälligkeiten
nehme ich mal an. Und dann wird es halt wirklich schlimm. Also so doof es klingt, es ist, wenn ich mir einen Hund hole und der ist nicht gesund und ich habe Tierarztkosten und Liebe und sonst was, die noch schlimmer sind. Das ist die eine Sache. Aber die andere Sache ist halt doch, dass es immer wieder, wenn die Hunde über unseriöse Stellen kommen, dass da Hunde sitzen in Familien, die Menschen verletzen, die Kinder verletzen, die andere Hunde verletzen, die brandgefährlich sind. Wirklich gefährlich. Und die dann nicht zurückgenommen werden. Dann stehen hier Leute, die verzweifelt sind, die sagen, ich wollte nur einem Hund helfen, ich wollte einen Hund adoptieren, ich wollte einen retten und jetzt stehe ich hier und keine Ahnung, meine Katze ist tot. Ja. Das passiert. Und da ist halt wieder dieser Punkt mit, macht's mit Verstand, guckt, wo ihr euch die Kerle herholt. Weil, wie gesagt, ein Hund, der zwar irgendwo beschrieben ist und dann vielleicht auch wirklich ernsthaft beschrieben wurde und nicht sich was aus den Finger gezogen wurde, was aber auch passiert, dass da nur ein Bild und ein Text, wie schlimm das ist, drin steht, das kann wirklich nach hinten losgehen.
Also Vereine angucken, Texte angucken, gucken nach Infos, die vorhanden sind, gucken, wie Rückfragen beantwortet werden, auch mal mehr Infos in Form von Fotos, Videos und so weiter anfordern. Ganz, ganz wichtig schauen, dass eine Rücknahmemöglichkeit gegeben ist. Also im Grunde genommen, je transparenter, desto besser.
Ja. Definitiv.
Ja, ja.
Ja, dann kann es auch klappen.
Ich wollte gerade sagen, Ansprechpartner, die ja, dass da auch wirklich vernünftig wirken, Verantwortung übernehmen. Ja. Ne? Also die mir nicht nur erzählen, wie schlimm alles ist und wie traurig alles ist und dass das alles so schlimm ist. Ja, das ist es, das wissen wir alle. Ne? Aber halt auch einfach damit mit Verstand rangehen. Und ich meine wirklich auch, dass da auch zumindest auch ein deutscher Ansprechpartner ist. Also wir hatten schon einen Hund, der kam hierher, den hat eine Frau über eine Facebook-Gruppe adoptiert. Die hat gemeint, das heißt, ach, keine Ahnung, wie die Frau wirklich hieß, Melinas Hundeparadies oder so, ne? So hieß die Frau nicht, ne? Aber war irgendwie eine Facebook-Gruppe aus Rumänien. Ja. Und die hat dann gesagt, also da hat sich eine beworben, hat gemeint, hier, ich hätte gerne den Hund, und dann hat die den irgendwie eine Woche später gekriegt. Und dann hat sie irgendwie.
Der Luftpost.
Ja, so, ne, der wurde ihr dann halt heimgefahren und dann hat sie einen Hund da gehabt, der sah so übel aus. Wir haben Bilder von dem gepostet. Das ist unser Hodgins gewesen. Der war Haut und Knochen. Die Frau wusste nichts von Krankheiten, die wusste nichts von Impfungen. Die wusste nicht mal, dass ein Hund entwurmt werden musste. So wenig wurde die beraten. Der Hund war Haut und Knochen. Da haben sich Nachbarn eingeschaltet. Die haben die überredet, dass sie den abgeben soll. Mhm. Die Dame dachte einfach nur, der Hund hätte zu viel Stress bei ihr im Haus. Wir haben den entwurmt. Das war die Lösung davon. Wir haben ihn entwurmt und daraufhin ging es dem Hund gut. Der hat Würmer rausgeschissen ohne Ende. Das war der Wahnsinn.
Jetzt kriegen wir da eine alte Freigabe.
Du kannst es ja piepen, es tut mir leid. Also ne, wirklich da gucken, wo gehe ich hin?
Ja.
Dann muss ich doch ernsthaft überlegen, wie traurig ist das eigentlich für das Tier?
Ja. Ja,
also das Tier sollte doch nach Deutschland kommen, eine Familie bekommen, dem sollte es gut gehen.
Ja.
Und dann fliegt es letztendlich, das Tier ja ganz selbst und persönlich so auf die Schnauze hier, weil Leute nicht individuell die Persönlichkeit und die medizinischen Besonderheiten beachten.
Ja.
Und das ist nicht fair. Ja.
Also enden wir immer mit einem Rat, den wir öfter geben. Tierhaltung bedeutet Verantwortung und zwar für den Halter. Das Tier ist erstmal nicht verantwortlich für sich, egal wo es herkommt, aber der Halter, Halterin.
Und die Vergebenden,
ja,
die Adoption, Vermittelnden, Dankeschön, Vergebenden, die Vermittelnden. Ja.
Ja. Sollten sich da auch so ein bisschen bewusst sein. Dann kann es auch klappen, aber es kommt halt drauf an, dass man sich ein bisschen kümmert. Ne?
Ja. Ja.
Tut man aber auch, wenn man einen Gebrauchtwagen kauft, um nochmal das Beispiel zu bringen.
Eben. Ja. Man geht zum TÜV, man macht ein Gutachten und sonst was. Also,
wer würde in der Facebook-Gruppe schreiben, schickt mir das Auto? Gar kein Thema, ungesehen. Ja. Ist ja, hübsch, gut, ist blau.
So ist es halt in Deutschland. Also ja. Die Leute informieren sich über ihr Auto stärker als über ihr Tier. Ja. Ich bin auch mal zum Gebrauchtwagenhändler und habe einen Volvo gekauft. Den wollte ich als Kind immer haben, einen V70, ja. Und dann stand der da und der war total günstig und ich dachte nicht weiter drüber nach. Und ein Jahr lang hat er Freude gemacht. Und dann kam raus, dass er nicht geimpft ist.
Dann ist er angekommen, hat seine Köfferchen ausgepackt und hat gesagt, Ressourcenverteidigung finde ich richtig gut.
Und dann kam der Tierarzt in Form vom TÜV und ähnlich teuer wurde es auch. So, drum prüfe, wer sich ewig bindet. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss.
Gute Tiere, schlechte Tiere. Ein Podcast aus dem Medienhaus Mein Echo zusammen mit dem Tierschutzverein Aschaffenburg und Umgebung e.V.